dein Podcast über Pfaffenhofen, Gott und die Welt. Mit Rebecca Haberhauer und Marius Wilhelm.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Echtgold-Podcast. Heute sind wieder die Moderatoren Marius und Rebecca dabei und außerdem ist heute unser Gast, unser Stadtpfarrer Albert Miorin dabei. Hallo!
Hallo, danke für die Einladung und ich soll dazwischen quatschen, der Stadtpfarrer kann man weglassen.
Okay, alles klar.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie die Reihe eröffnen von Interviewpartnern, die wir hier im Podcast begrüßen wollen. Wir wollen den Hörern ein bisschen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Pfarrei vorstellen. Und nachdem Sie der Chef von dem ganzen Laden sind, haben Sie die Ehre, als Erster hier heute zu sein. Wir kennen Sie als Freund der mediterranen Küche, als Coffee-Junkie, wie man heutzutage sagen würde, als Buchautor und eben als Pfarrer. Und ich habe ein Interview von Ihnen gefunden aus dem ersten Lockdown, da haben sie gesagt, im Lockdown sehen sie die große Chance, auch mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist doch ein schöner Anlass heute, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben einige Fragen bekommen von unseren Hörern, wir wollen viele Themen anschneiden und sehen dann aber, dass es bestimmt auch Spezialfolgen zu bestimmten Themen geben wird, weil wir natürlich nicht die Zeit haben, jetzt alles im Detail hier durchzugehen. Ja. Die ersten Fragen, die so kamen, waren natürlich über Ihren Tagesablauf. Sie haben, bevor Sie hier angefangen haben, vor 5 Jahren, mit dem Radio Ilmwelle mal gesagt, dass Ihr Arbeitstag ungefähr von 5 Uhr bis 10:30 dauert. Ist es immer noch so?
Ja, ich stehe gegen 4:15 auf und je nachdem, wie voll der Terminkalender ist, kann es durchaus 10:30 werden. Es war jetzt mit dem 21 Uhr Lockdown, dass alle zu Hause sein mussten, natürlich nicht so, weil keine Sitzungen und nichts abends stattfinden konnte, wo die Leute ja um 21 Uhr daheim einpassieren mussten. Aber das heißt nicht, dass da dann der Computer schon aus ist oder mir nichts mehr zum Tun einfällt.
Okay, da haben wir eine Frage bekommen. Wie sieht denn generell Ihr klassischer Alltag aus? Ich glaube, so einen klassischen Alltag gibt es jetzt nicht so, aber was sind so bestimmte wiederkehrende Rituale sozusagen, die Sie über den Tag begleiten?
Also einen klassischen Alltag gibt es wirklich nicht. Es gibt für mich einfach so feste Zeiten, die ich mir nehme. Das ist in der Früh das Morgenlob, nachdem ich aus dem Bad komme. Währenddessen läuft die Kaffeemaschine, damit ich nachher meinem Ruf als Coffee-Junkie gerecht werden kann. Dann ist entweder Bürobesprechung, ist Gottesdienst oder irgendetwas anderes vorzubereiten. Dann ist gegen Mittag noch einmal so kurze Gebetszeit. Abends ist der Tag von der Vesper abgeschlossen, das ist mir ganz wichtig. Und alles andere wechselt Gott sei Dank jeden Tag, weil einen Beruf, bei dem jeder Tag gleich verliefe, das wäre nichts für mich.
Klingt ja sehr spannend. Und wann machen Sie dann mal Wochenende?
Wochenende gibt es bei mir nicht. Es gibt viele Kollegen, die montags ihren freien Tag machen. Das mag ich absolut nicht. Wenn das Auto dann auf dem Parkplatz steht und man sieht oder hört mich in der Wohnung und die Sekretärinnen müssten lügen, er ist nicht da, das mag ich nicht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, so alle 5-6 Wochen, sofern das von Corona gestattet wird, dann eine längere freie Einheit zu machen, so mit 3-4 Tagen. Und da bin ich dann einfach weg, sei es in Frankreich, sei es im Osten Deutschlands, sei es irgendwo.
Okay. Dann haben wir eine sehr interessante Frage bekommen, auch zum Tagesablauf hin zum Sonntag. Wie entstehen Ihre Predigten?
Ganz unterschiedlich. Ich schaue mir relativ früh, spätestens am Montag, die biblischen Texte der kommenden Sonntagsliturgie an und lebe dann so mit den Texten ein bisschen. Dann lese ich die eine oder andere Zeitschrift, dann finde ich in der Zeitung was aktuell ist. Dann berührt mich irgendeine Begegnung, irgendein Gespräch. Oder es regt mich was auf in der Politik oder sonst wo und das fließt dann so zusammen, sodass spätestens am Freitagmittag eigentlich die Sonntagspredigt fertig ist.
Okay, das ist schon ziemlich.
Zu dem Thema Predigt haben wir auch kurz, bevor wir jetzt mit dem Aufnehmen von dem Podcast angefangen haben, auf Facebook noch eine Frage bekommen. Und zwar wird da geschrieben, wenn man lebensnah predigt, bei den Leuten ist, den Finger auch manchmal in die ein oder andere Wunde legt, wie leicht oder schwer fällt es dann, das auch im eigenen Alltag umzusetzen und es nicht nur einen Plan oder eine Idee sein zu lassen?
Das hängt jetzt ganz davon ab. In der Regel predige ich nichts, was ich von anderen erwarten würde, aber selber nicht tue. Und ich habe mir dann wirklich angewöhnt, im einen oder anderen, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Aschermittwoch in der Zeitung geschrieben habe, dass mir die Menschen im Jemen ganz wichtig sind, dann versuche ich halt wenigstens, mich darüber zu informieren, ganz gezielt von mir aus auch über Caritas International dorthin was zu spenden, um einfach ja, meinen Beitrag zu leisten, den ich dann für richtig halte.
Und haben Sie auch manchmal durch eine Predigt selber Impulse für Ihr eigenes Leben mitnehmen können? Also durch die Entstehung von der Predigt?
Ja, natürlich. Es sind dann Dinge, da liest man um so ein Thema rum oder man sucht dann vielleicht in einem Buch, in einem Kommentar. Man schaut genau in die Bibel, man untersucht vielleicht mal, welches Wort ist dann da überhaupt im Urtext gemeint und entdeckt dann nochmal ganz andere Zusammenhänge. Zum Beispiel morgen in der Sonntagspredigt werde ich einfach ein Vers weiter zurückgehen, also nicht da anfangen mit dem Evangelium, wo das für die Liturgie beginnt, sondern einen Vers vorher und das schließt den Text nochmal ganz neu auf. Aber das muss ihm halt irgendwann auffallen.
Okay, und dann haben wir eine letzte abschließende Frage noch zum Thema Predigten. Gibt es eine Predigt, auf die Sie besonders stolz sind?
Ja, aber die liegt viele Jahre zurück. Die hatte dann auch große diözesanpolitische Konsequenzen und da möchte ich eigentlich jetzt nicht viel näher drauf eingehen. Ich habe damals in dieser schwierigen Situation mit Bischof Mixer deutlich Position bezogen. Diese Predigt wurde dann von der Süddeutschen Zeitung abgedruckt und hatte dann auch Wellen geschlagen ins Bistum hinein, wo sich dann manche, ja sogar zwei aus der oberen Bistumsebene für diese Predigt bedankt haben, weil die dann doch manches ausgelöst hat, was dem Bistum gut getan hat.
Und dann haben wir noch zum Abschluss von dem Thema Tagesablauf eine Frage bekommen über Facebook. Was war denn Ihre schönste Erfahrung als Pfarrer bisher und was war die schlechteste?
Die schönste Erfahrung, das sind eigentlich, denke ich, ganz, ganz viele. Sobald Begegnungen mit Menschen, ganz egal in welchem Zusammenhang, gelingen. Und wenn man spürt, ja, da wurde ich jetzt als Pfarrer nicht nur benutzt, sondern auch als Mensch wahrgenommen und gesehen. Und aus manchen dieser Begegnungen sind durchaus jahrelange Freundschaften entstanden, ohne dass da irgendwelche Abhängigkeiten oder Verbindlichkeiten die Grundlage waren. Aber gelungene Begegnungen, ich habe zum Beispiel bei einer Krankensalbung mal auf der Intensivstation von einem jungen, sterbenden HIV-Patienten unglaublich viel gelernt und ich habe den seither nie vergessen. Das Schrecklichste für mich ist ja halt manche schwierige Situationen, wenn man Kinder beerdigen muss oder wenn man einfach von Leuten auch in der Bistumsleitung versucht wird zu denunzieren, die einem denunziert zu werden, die einem dann einfach was anhängen wollen, weil man denkt, man hätte wenigstens den Mut haben können, offen drüber zu sprechen.
Mit offenen Gesprächen kann man eigentlich ja meist relativ viel schon klären.
Ja. Das ist für mich auch mit das Wichtigste an meinem Beruf und ich hatte und ich glaube, ich habe auch den Ruf, dass man mit mir sehr gut reden kann, dass ich sehr gut zuhören kann und es hatte natürlich auch und hat immer auch wieder die Folge, dass ganz oft auch überhaupt nicht kirchliche Leute das Gespräch suchen. Ich habe sehr viele Gespräche mit Ausgetretenen, sehr viele Gespräche in schwierigen familiären Situationen, manchmal auch in Genderfragen und. Und da finde ich es einfach gut, wenn die Leute wissen, ja gut, den können wir anrufen, der geht offen mit uns um und fertig.
Ja, finde ich auch wichtig. Also so als Kirchenpfarreimitglied finde ich das auch wichtig, wenn man so einen Pfarrer hat, wo man einfach auch das Vertrauen spürt, dass man da einfach über alles reden kann.
Ja.
Wir haben auch ganz viele Fragen jetzt unabhängig vom Tagesablauf gekriegt, so zum, wie sind Sie überhaupt Pfarrer geworden? Wie haben Sie sich dazu entschieden? Wie haben Sie vielleicht auch gespürt, dass Sie Pfarrer werden möchten? Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen?
Also ich war in meiner Heimatgemeinde in St. Ulrich in Memmingen-Amendingen eigentlich in die Pfarrei eingestiegen, in Anführungszeichen als kleiner Ministrant, habe da viel Freude dran gehabt. Wir sind dann natürlich Sternsingen gegangen. Wir sind mit der Pfarrjugend St. Lorenz in Kempten damals ins Zeltlager gefahren und ich habe der Kirche auf eine ganz interessante, abwechslungsreiche Art und Weise kennengelernt. Es trat dann in unserer Pfarrei die Situation ein, dass es einen Pfarrerwechsel gab, der die Gottesdienstzeiten am Sonntag verlegt hat. Und er wusste von mir aus Ministrantentätigkeit, dass ich Klavier spielen kann. Also hat er mich gebeten, ich soll doch die Organistenstelle übernehmen. Ich bekam jeden Montag die Lieder für den kommenden Sonntag, durfte die dann üben und war mit 14 eigentlich der hauptberufliche, in Anführungszeichen, Kirchenmusiker an dieser Pfarrei. Habe dann einen C-Kurs gemacht nebenbei, war im Priesterseminar dann auch Kirchenmusiker, Chorleiter und. Wie ich überhaupt ins Priesterseminar kam, ich hatte dann mit dem Pfarrer eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, auch eine gute Position in Anführungszeichen in der Gemeinde. Der Pfarrer starb dann mit 43 Jahren, fiel beim Fußballspiel mit Ministranten auf der Insel Reichenau tot um. Ein Herzversagen. Ich habe dann praktisch, ich war damals dann schon beim Studium viel mitgeholfen, dass das zu einem guten Übergang kam. Aber noch einmal zurück, ich habe von dem Pfarrer auch gemerkt, er hätte mich gerne auf dieser Schiene, Priesterseminar, Priester werden und habe dann für mich abgeblockt, weil ich mich ungern bis heute auf irgendwelche Schienen setzen lasse. Habe dann damals das Gymnasium abgebrochen, nicht nur deswegen, sondern auch aus mathematischen Gründen. Ich bin einmal wegen Mathe durchgefallen, mit einem Zeugnisdurchschnitt von 2,4 insgesamt. Also ich war kein fauler Hund, aber Mathe ist halt nicht das meine. Und dann irgendwann dachte ich mir dann, zum Opfergeld zählen wird schon reichen später. Dann ging es weiter. Ich habe dann Sozialwesen gemacht an der Fachoberschule, habe dann in München ein Jahr Religionspädagogik studiert, habe dann meine Freiheit genossen, weg von zu Hause. Wir waren immer ein Drei-Generationen-Haushalt, also Großeltern, Eltern und meine drei Brüder und ich. Und ich hatte in München dann das erste Mal ein eigenes Zimmer, zwar ganz klein und ganz Altbau, aber es war einfach toll, keine Rücksicht zu nehmen, tun zu können, was man mag, Musik laut zu hören oder auch nicht, ist egal. Und habe mir dann einfach dieses Jahr so gegönnt, was mache ich denn und wo will ich hin beruflich. Und ich habe es immer schon geliebt, wenn sich das auch für viele halt komisch anhört. Ich bin unglaublich gern in Gottesdienst gegangen. Das heißt, als nach der Erstkommunion, jeden Morgen um 7.15 Uhr war bei uns zu Hause die Messe, da habe ich mit einem Freund zusammen immer ministriert. Und in München habe ich, wenn es ging, immer eigentlich an der Abendmesse der St. Anna-Pfarrei im Münchner Lehel teilgenommen. Und gerade so in dieser Überlegungsphase war dann irgendwann diese Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja, den Gott fragt, wen soll ich senden? Und der antwortet aus tiefster Überzeugung, hier bin ich, sende mich. Und das war in diesem Abendgottesdienst einfach meine Antwort. Und ich bin dann aus dem Gottesdienst heimgegangen und habe meine Bewerbung noch am gleichen Abend fürs Priesterseminar geschrieben. Und von dem Moment an war es für mich eigentlich klar, dass ich diesen Weg gehen möchte.
Ja, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wege, wie Priester dazu kommen. Und ich glaube, das ist so ziemlich die erste Frage, die jedem in den Kopf kommt, wenn es heißt, ja, stell uns deine Frage an unseren Pfarrer. Ich glaube, das interessiert wirklich sehr, sehr viele. Danke, dass Sie das so ausführlich uns erzählt haben.
Also es war kein Berufungserlebnis vom Himmel oder ich bin nicht in einer super frommen Familie aufgewachsen. Es war ganz normal. Aber für mich war eigentlich immer klar, ich möchte einen Beruf mit Menschen haben. Und da wäre für mich zum einen die Musikbranche gewesen, zum anderen die Schulbranche. Aber eigentlich das, was mich immer fasziniert hat, war biblische Texte und das war sicher so der Auslöser.
Jetzt, weil Sie auch gerade die Ausbildung schon so ein bisschen angesprochen haben, haben wir auch Fragen bekommen, ob es schwierig ist, Pfarrer zu werden. Und auch eine Frage, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so pauschal beantworten kann, wie viel verdient man als Priester in der Ausbildung? Können Sie dazu was sagen?
Also Pfarrer werden war nie, oder Pfarrer wird man nicht, sondern das ist eigentlich ein Rechtsakt, der mit Verwaltung dann zu tun hat. Also das Theologiestudium, Diplom geht auf Priester werden hin. Zunächst Diakonenweihe und dann Priesterweihe. Die Ausbildung dorthin bezahlt jeder Student komplett selber. Also ich habe mein erstes Gehalt 1984 nach der Diakonenweihe im November bekommen von der Diözese. Die Möglichkeit war damals relativ günstig im Priesterseminar zu wohnen, aber alles an Studienmitteln, Lernmitteln oder sonst was zahlt man als Student natürlich selbstverständlich selber, was ich auch für richtig halte, schon deshalb, weil man sich ja die Freiheit der Entscheidung bewahren möchte. Und also verdienen tut man als Student das, was man in den Ferien erarbeitet. Und das habe ich wieder postwendend in Reisen umgesetzt.
Also, okay. Also das waren dann zum Beispiel Messen, Spielen oder...
Ja, als Kirchenmusiker, ja klar, das war in der Heimatgemeinde, aber das war ja dann während des Studiums nicht mehr möglich. Und was mein zweites großes Hobby war, dass ich habe sehr früh für die Memminger Zeitung Artikel geschrieben, war da dann Stadtteilreferent, weil Sprache für mich immer wichtig war. War auf allen möglichen Veranstaltungen, ich weiß noch mal, irgendeine Freisprechungsfeier der IHK. Ich habe außer Bahnhof eigentlich wenig verstanden, aber ich habe mal die Namen notiert und ein bisschen was zu der Atmosphäre geschrieben und fertig. Also ich habe für die Kirchenzeitung geschrieben, ich habe alles Mögliche in Medienbereichen gemacht.
Ja, und jetzt sind Sie heute in Ihrem ersten Podcast,
glaube ich. Und wir hatten noch eine Frage. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen. Wir können auch heute gar nicht alle aufgreifen.
Macht ja nichts.
Aber eine, die ich auch sehr persönlich auch sehr interessant finde: Welches kirchliche Fest feiern Sie am liebsten und was für Traditionen gibt es da bei Ihnen?
Bei Ihnen
oder
privat,
kann man das
oder?
Überhaupt sagen? Ja. Genau.
Also ich habe eigentlich kein Fest, sagen, das ich besonders gerne feiere. Da würde ich jetzt nicht werten wollen. Ich mag die Adventszeit, ich mag Weihnachten, bin aber dann heilfroh, wenn es dann wieder Alltag wird, ehe man dann in die Fastenzeit und die Osterfeier eintaucht. Also ich genieße da eigentlich gerade den Wechsel, so von ganz schlicht bis zu ja, feierlich, aber... Eine besondere Vorliebe habe ich eigentlich nicht. Ich mag die Adventszeit, die ist bei mir wahrscheinlich am ehesten gestaltet. Ja, mit Licht, mit Krippe, mit all diesen Dingen so nach und nach das wachsen zu lassen. Vor allem auch mit den ganz frühen Rorate-Gottesdiensten. Das ist für mich eine sehr, sehr schöne Gottesdienstform, wo ich eigentlich bedauere, dass junge Leute von heute kaum mehr aufstehen oder hingehen, weil das wirklich... ein ganz intensives Erlebnis sein kann. Und aber ich hasse Plätzchen backen. Ich habe noch nie Plätzchen gebacken. Ich bin eh kein süßer Typ, in Anführungszeichen. Ich gönne mir dann vielleicht zweimal in der Adventszeit Lebkuchen. Und ansonsten, ja, ohne Christbaum geht es nicht. Und der ist natürlich dann auch symbolisch schön geschmückt. Aber genauso gern schmeiße ich den am Tag nach... Taufe Jesu wieder raus und habe meinen Platz im Wohnzimmer.
Und muss für den Christbaum immer irgendwas im Wohnzimmer weichen oder gibt es da ein Fest?
Nein, da muss nur eine Palme weichen und die wird dann automatisch zum Hintergrund der Krippe. Also die zwei streiten sich nicht.
Okay. Ja, weil das ist ja bei vielen Familien immer so eine Diskussion, wo kommt jetzt überhaupt der Christbaum dieses Jahr wieder hin?
Nee, da ist Platz genug.
Okay. Ja gut, dann haben wir ganz viele Fragen zu Predigt, Tagesablauf, Feste schon gehabt. Marius, möchtest du noch Fragen stellen?
Ja, und wir haben eine nächste Tradition, nachdem wir letztes Mal schon die Gold-to-go-Frage neu ins Leben gerufen haben, haben wir jetzt, weil wir ja zum ersten Mal einen Interviewpartner haben, eine Schnellfragerunde. Also ich stelle Ihnen kurze Ja-Nein-Fragen oder Fragen zum Vervollständigen und einfach eine möglichst kurze Antwort. Die erste Frage, lieber Früh- oder Spätmesse?
Früh.
Sommer oder Winter?
Sommer.
5 Minuten zu früh oder 5 Minuten?
Auf jeden Fall zu früh.
Ich könnte nie der Versuchung widerstehen,
einen Frankreich-Urlaub abzusagen.
Und was man von mir nicht denken würde, ist?
Dass ich kein Süßer bin. Also was Schokolade, Pralinen und so betrifft.
Okay, also man kann sie nicht bestechen in die Richtung. Und meinem 15-jährigen Ich würde ich raten?
15.
Wenn sie nochmal 15 wären?
Ich würde nichts ändern. Ich würde alle Fehler wieder machen und es so zu tun, wie ich es gemacht habe.
Okay,
vielen Dank. Das ist eine schöne Lebenseinstellung.
Ja.
Ja, gut. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das mit jedem Interviewpartner machen, genau die gleichen Fragen zu stellen. Sehr interessant, dann die Vergleiche auch zu sehen. Wir haben auch noch Fragen so bekommen, die nicht direkt das Pfarrerleben betreffen, also nicht direkt so auf die Person, sondern was ein bisschen größer ist, zum Beispiel zum Thema Ökumene. Wie stehen Sie denn zum Thema Ökumene und Zusammenarbeit? Also wir, die Moderatoren, wissen vermutlich, wie Sie dazu stehen, aber diejenigen, die vielleicht nicht bei uns in der Pfarrei sind.
Also Ökumene ist mir sehr wichtig. Ich habe da auch eine ganz lange Geschichte in der Kirche, also die meine Pfarrkirche in meiner Kindheit und Jugend war, war jeden Sonntag um 9:30 und um 9:30 Messe und um 9:30 der evangelische Gottesdienst. Und es war klar, wenn die keinen Organisten hatten, dass ich den spiele. Gleichzeitig, wenn bei denen die Leitung von der Kinderkirche ausfiel, dann war die Kinderkirche im katholischen Pfarrhaus und ich habe diesen Kinderkirchengottesdienst oft selber gehalten. Wir hatten dann 1972, glaube ich, oder höchstens 74, einen tödlichen Verkehrsunfall von zwei jungen Männern auf dem Motorrad. Die haben das Rotlicht an einem Bahnübergang übersehen. Der eine katholisch, der andere evangelisch. War selbstverständlich, dass wir die gemeinsam bestattet haben in einem gemeinsamen Gottesdienst, dass es bei uns ökumenische Gesprächsrunden gab. Also sowas wie Berührungsängste oder Sorgen habe ich da überhaupt keine. Ich denke, wir können gut voneinander lernen, wir können uns gut ergänzen, wir dürfen uns da wirklich auf Augenhöhe begegnen, ohne dass das jetzt zur Floskel werden soll, sondern ich brauche mich mit meiner Einstellung zur Heiligen Schrift, zur Bibel vor keinem evangelischen Kollegen verstecken und ich habe genauso Verständnis, wenn da auf evangelischer Seite heute das eine oder andere Symbol wie Osterkerze oder was weiß ich genauso selbstverständlich ist wie bei uns. Die Zusammenarbeit war an allen Gemeinden eigentlich sehr gut, bis auf eine Stelle, da war mir der evangelische Kollege einfach zu charismatisch. Und wenn ich dann hätte auch im Lech oder im Swimmingpool taufen müssen, da hätte für mich die Ökumene dann aufgehört.
Okay, war das dann eher so Show?
Nein, das möchte ich ihm nicht unterstellen, aber er ist einfach ein anderer Typ und er hat das einfach so gern gemacht. Und es gibt ja dann auch ganz unterschiedliche Linien. Die einen halten ja die Bibel für wortwörtlich als gegeben. Und wenn mir halt dann jemand erklärt, dass die Welt so alt ist, wie man es an biblischen Generationen nachrechnen kann, dann mag ich da nicht mit und kann auch nicht mit.
Es hat ja dann auch nicht unbedingt was so...
Es hat nichts mit der Ökumene zu tun, es ist halt Typfrage.
Ja, genau. Das ist ja ganz normal, dass man mit vielen Menschen, oder nicht unbedingt mit vielen Menschen, aber mit manchen Menschen einfach nicht so zusammen.
Ja, genau. Wo es einfach inhaltlich kommt und theologisch nicht passt. Menschlich konnten wir gut miteinander.
Ja. Und dann haben wir noch eine Frage zur Modernisierung der Kirche. Wie ist da Ihre Meinung? Das kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht so in einem Satz beantworten, aber wo sehen Sie denn vielleicht auch Modernisierungsbedarf, wo denken Sie, dass ein bisschen zu fortschrittlich vielleicht auch gearbeitet wird?
Also, dass irgendwo zu fortschrittlich gearbeitet wird, ist mir jetzt nichts bekannt. Vielleicht ist da mein Horizont auch sehr begrenzt, aber das Wichtigste wäre mir, dass Menschen, egal welchen Alters, möglichst von Jugend an, biblische Botschaft entdecken und sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mein Leben, weil das ist für mich der Weg gewesen, eigentlich total frei zu werden. Ja. Was für mich biblisch nicht gedeckt ist, ist für mich an Autorität, ja, zumindest nicht ganz so zu akzentuieren, wie vieles, was in der Heiligen Schrift steht. Und diese Freiheit, die Jesus gelebt hat, mit der er auf Menschen zugegangen ist, ganz normal, ganz offen, ohne Berührungsängste, ohne Vorurteile, ohne hohe Messlatte, das, glaube ich, wäre der Weg, wie Kirche an Menschen wieder rankäme. Das Zweite, was mich maßlos stört, ist das Negativ-Image, dass wir uns selber aufbauen. Also sei das jetzt mit irgendwelchen Vorgaben, Vorschriften, Auseinandersetzungen, Missbrauch sexueller Art, geistlicher Art. dass Gelder nicht vernünftig verbucht sind und in Chaosanlagen stecken und, und. Das sind für mich mehr oder weniger absolut ernstzunehmende Punkte, aber die dürften den Glauben des Einzelnen in seiner Gottesbeziehung nicht so schwächen, dass der Mensch sagt, dann will ich von Kirche nichts mehr wissen, sondern das hieße für mich eigentlich, dann bringe ich mich erst recht ein und versuche es auf meine Art und Weise eben besser zu machen und glaubwürdiger zu leben und, und. Der ganze Bereich Sexualität, der ganze Bereich Zugang zu Ämtern, gerade auch für Frauen in der Kirche, die ganze Homophobie, das ganze Zeug, es ist derart komisch und für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Und da müsste man wirklich ganz massiv Gespräche suchen und sagen, hey, es geht um den Menschen, es geht um dich, es geht nicht um deine Sexualität, es geht nicht um deinen Beruf, es geht nicht um deine soziale Stellung, sondern du bist wichtig, weil du du bist. Und wenn Kirche das wieder gelingt, glaube ich dann, oder wo man das bei Menschen von Kirche spürt, gibt es, glaube ich, auch keine Probleme, dass diese Leute ernst genommen werden. Aber wenn halt, was weiß ich, die Heiligkeit am Altar steht und unnahbar wirkt oder aufgesetzt oder frömmelnd, das lässt halt niemand mehr über sich ergehen. Genauso wie Leute in ihrer Lebensgestaltung ernst genommen werden müssen und von niemandem einfach von außen verurteilt werden dürfen. Ich erinnere mich noch gut an einen jungen Mann, der war irgendwann in meiner ersten Gemeinde in der Abendmess ziemlich auffällig weit vorne für sein Alter, auch ziemlich liturgiefremd. Er hat immer geschaut, was machen denn die anderen, und hat es dann auch gemacht. Und nach dem Gottesdienst bin ich ins Pfarrhaus runter und ein paar Minuten später klingelt's. Ja, ob er mit mir reden kann. Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie halt rein. Dann sagt er, ja, er weiß aber nicht, ob er reinkommen darf. Dann habe ich gesagt, ja, wieso sollen Sie nicht reinkommen dürfen, wenn ich doch gesagt habe, kommen Sie rein. Ja, mit jemandem wie ihm will doch Kirche nichts zu tun haben. Dann habe ich gesagt, also wir fahren jetzt entweder gemeinsam nach Delphi zum Orakel und befragen das, was Sie wollen, oder Sie erzählen mir dann drin, was los ist. Und dann hat er halt so seine Geschichte mit Homosexualität, mit aus der Jugend rausgeworfen worden und das nicht mehr dürfen und in der Pfarrei abgelehnt und erzählt. Also das sind einfach so Dinge, wo man denkt, sowas dürfte nicht passieren. Oder ich hatte eine Taufe in Augsburg, da war der Opa des Kindes in irgendeiner Stadtpfarrei Pfarrgemeinderatsvorsitzender, bis halt dann ein anderer Pfarrer kam, der sogenannte Laien in der Kirche nicht mehr wollte, und dann ist dieser Pfarrgemeinderatsvorsitzende aus der Kirche ausgetreten. Also sowas dürfte nicht passieren, dass die Macht so auf eine Person zugespitzt ist, die dann ja schalten und walten kann, wie sie ist oder wie sie will. Und da braucht es unbedingt demokratischere Strukturen.
Ecken Sie da mit Ihrer Meinung auch manchmal bei Kollegen an? Also gibt es viele, die das ganz anders sehen?
Es gibt welche, die es ganz anders sehen, und es gibt andere, die ganz auf dieser Linie sind. Klar wird man dann im Freundeskreis eher die Leute haben, die da ähnlich mitarbeiten, mitziehen, mitticken. Und natürlich gibt es andere, für die bin ich bei weitem nicht fromm genug. Es gibt aber auch in der Gemeinde sicher Leute, die sagen ja.
Mit Sicherheit, ja.
Aber damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Da bin ich ganz auf der Linie meiner Großmutter und dieses alten Sprichworts, allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und nicht mal der liebe Gott macht es allen Leuten richtig. Also von daher.
Ja.
Ich glaube, das ist auch etwas von dieser biblischen Freiheit. Ich muss nicht jedem gefallen. Ja. Aber ich muss das, was ich tue, vor mir, vor der Kirche, vor der Heiligen Schrift etc. verantworten und begründen können. Und das ist mir ganz wichtig, auch bei dem, was ich lasse. Und es gibt natürlich Leute, die kommen von der Anbetung nicht weg, und die anderen sind nur sozial engagiert, und die Dritten, da ist der Pfarrer nur gültig, wenn er ja möglichst mit Talar oder römischem Kragen kommt. Das sind für mich alles Äußerlichkeiten, wo ich sage, die Leute müssen an der Begegnung und am Umgang mit einem merken, dass man für sie da ist und nicht im schwarzen Anzug des Bestattungsunternehmers entdecken, was der für einen Beruf hat.
Dankeschön. Bitte für Ihre gerne. Antwort. Ich habe nur jetzt gerade aus Versehen meine Fragen geschlossen, deswegen übergebe ich an Marius das Wort.
Also ich glaube, zu den großräumigen Themen von Kirche haben wir schon ausreichend gesagt. Das ist natürlich ein umfangreiches Feld und wir werden auch bestimmt in Zukunft noch spezielle Folgen dann dazu machen, zu den Themen Modernisierung oder auch Ökumene auf jeden Fall. Und kommen dann auch schon zum letzten großen Punkt. Und zwar haben wir da einen Fall aus unserer Pfarrgemeinde, jemand, der uns geschrieben hat, und in diese Geschichte sind sozusagen auch Fragen integriert, die wir sie bitten zu beantworten. Und zwar schreibt sie: Ich bin sehr gläubig aufgewachsen und kenne alle Feste und Zeiten im Jahreskreis auswendig. Ich war regelmäßig Kirchgängerin und habe sogar Orgel gespielt. Inzwischen ist es so, dass der Alltag mit Familie und Beruf mich so im Griff hat, dass ich am Samstag und Sonntag bewusst meine Zeit zu Hause verbringen möchte und für die Familie da sein möchte. Ich verzichte bewusst auf den Kirchgang. Meine Frage: Besteht seitens der Kirche ein Verständnis für ein derartiges Verhalten?
Also ich bin nicht die Kirche. Wenn das Verhalten für Sie richtig ist, werde ich der Letzte sein, der das schlecht redet. Es gibt an jedem Wochentag einen Gottesdienst, mindestens einen hier bei uns. Und wenn einem die Liturgie dann wichtig ist, dann kann man ja, wenn man sonntags schon nicht will oder nicht kann, besser gesagt, auf den Wochentag ausweichen. Andererseits denke ich, dass es auch für eine Familie ein schönes Erlebnis, gemeinsam zum Gottesdienst zu gehen. Und als Fragezeichen würde ich anbringen zu sagen, sind die Dinge, die Sie Samstag, Sonntag alle machen, wirklich so wichtig, dass da ein Gottesdienst absolut keinen Platz hat? Und der Gottesdienst kann für mich ganz kurz sein, um einen Tisch vor dem Essen bei der Familie oder beim Spaziergang Nachmittag draußen in der Schöpfung oder wie immer. Das muss jeder für sich wissen. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat bei der Erstkommunionvorbereitung von allen Familien verlangt, auf dem ganzen Vorbereitungsweg jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Und einer aus meiner Ecke hat dann zu ihm gesagt: Ja, aber stell dir vor, der Maxl, dem sein Papa, ist auf Montage und der kommt bloß alle 6 Wochen. Und er hat dem Maxl versprochen, am Sonntag gehen wir in die Berge und das Wetter ist toll. Was macht er jetzt? Nein, der muss in die Kirche, hat dieser Kollege gesagt. Und der andere, der Freund von mir, antwortete dann: Schau, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Für mich trifft der liebe Gott die beiden in den Bergen.
Genau, das ist ja jetzt eigentlich das auch, was in der Corona-Pandemie auch wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass man eben auch im Familienverbund Gottesdienst feiern kann und nicht unbedingt dann in dieses Gebäude gehen muss. Aber Sie haben es schon vorweggenommen, also Sie schreibt dann weiter: Und sind der Kirche solche Zusammenhänge überhaupt klar, dass es gar nicht mehr Ablehnung ist, sondern einfach pure Erschöpfung, den Kirchgang nicht wahrzunehmen? Also machten sich Sie oder Ihre Kollegen sich darüber Gedanken, warum weniger Leute in die Kirche gehen?
Natürlich fragt man sich nur, wenn der Gottesdienst zur Leistung wird und nicht zur Tankstelle. Und wenn ich mir diese Zeit, sagen wir diese 1,5 Stunden, Viertelstunde Weg hin, Stunde Gottesdienst, Viertelstunde Weg heim, vielleicht noch ein Gespräch mit jemand auf dem Kirchplatz, wenn das für mich zur Belastung wird und nicht zum Durchschnaufen, zur Wohltat, dann glaube ich, ist auch an den Gottesdiensten was falsch. Andererseits denke ich mir, wenn ich es nicht verkoste und mir nicht gönne und wenn ich während dieses Gottesdienstes dann schon beim Nachmittagsprogramm oder beim Vollenden des Mittagessens oder des Brunches oder sonst was bin, dann wird es natürlich schwierig. Aber das wäre meine Idee von Gottesdienst, auch jetzt von unserem Fastenkalender her, das als etwas, was mir gut tut, einzuplanen. Und vielleicht ganz bewusst ein bisschen von der Arbeit des Wochenends wegzuschieben.
Okay, und dann haben wir jetzt auch schon mit der Berggeschichte eigentlich darauf hingearbeitet. Also die letzte Frage ist noch: Gibt es Alternativen für den Kirchgang als Form von spiritueller Zusammenkunft? Was könnten Sie da zum Beispiel raten?
Ja gut, das muss sie in ihrer Familie zunächst einmal klären, wozu ihr Mann oder die Kinder denn bereit sind. Und das wird je nach Alter der Kinder natürlich unterschiedlich sein. Wenn ich an meine Jugendzeit denke, für mich war es ein Albtraum, mit 12, 13 mit den Eltern am Sonntag spazieren gehen zu müssen. Und wenn wir dann auch noch vor dem Wegkreuz eine Andacht gehalten hätten, ich glaube, dann wäre es das letzte Mal dabei gewesen. Aber das sind einfach so Dinge, ja, das muss jemand für sich wissen. Im Advent eine Kerze anzünden und fragen, was war dunkel und was war Licht in den letzten Tagen und was hat uns richtig gut getan. Oder das auch mit einer Nuss, was ist meine raue Schale, was ist mein guter Kern, wo tut es mir leid, euch das nicht gezeigt zu haben. Das sind kleine Bußliturgien oder kleine Nachdenkensfeiern. Warum soll das, also herzlich gerne. Aber wie gesagt, die gemeinsame Feier, Leute zu treffen, die diesen Glauben auch teilen, Kinder sehen zu lassen, dass sie nach andere Kinder da, Jugendlichen die Erfahrung zu schenken, ich bin da nicht allein, das ist, glaube ich, etwas ganz Kostbares und der Glaube wird halt auch ja, davon genährt, dass ich Begegnung habe und auch mal raus bin aus meinen vier Wänden. Nicht umsonst sind Kirchen in der Regel sehr schön, zumindest hat man im Rokoko und im Barock so gedacht, die Leute sollen während des Stresses der Arbeitswoche wenigstens eine Stunde lang eine Ahnung vom Himmel bekommen.
Ich glaube auch der Punkt, was Sie gesagt haben, Kirche soll eine Tankstelle sein, ich finde das, also ich habe so den Ausdruck noch nie gehört und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut und hat auch jetzt für mich selber nochmal so mir eine Kleinigkeit mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, so wenn man das so hört, dann werden vielleicht auch viele noch mal mehr dazu eingeladen, mal einen Sonntagsspaziergang zur Kirche zu machen.
Ja, ich kann da lassen, was mir wehtut, was meine Sorgen sind, drückt es vielleicht in einem kleinen Kerzchen aus, dass ich entzünde. Ich kann mich tragen lassen, wenn es mir jetzt nicht nach Gebet ist, von dem gemeinsamen Gebet der anderen. Ich werde durch die Musik in eine bestimmte Stimmung kommen, die mir gut tut. Ich kann vielleicht ein Wort aufschnappen aus den biblischen Texten, aus der Predigt, aus dem Gebet, aus einer Meditation, ja, die mir jetzt in diese Situation hinein einfach gut tut und ich kann weggehen als Gesegneter und mache die Erfahrung, wenn ich heimkomme, es ist keine Arbeit weggelaufen, die wartet alle auf mich noch.
Spätestens am Montag dann.
Genau. Ja, das ist doch schon fast ein gutes Schlusswort von unserem Gespräch. Ich habe noch einen letzten Punkt, den wir ansprechen wollen, weil wir dann zu unserer traditionellen Go-to-Go-Frage kommen. Sie sind in Augsburg von der dortigen Zeitung verabschiedet worden vor 5 Jahren mit dem Zitat: Sie haben in all den Jahren versucht, in verschiedene Lebenskutschen einzusteigen. Also Situationen, Gegebenheiten, Glaubens- und Suchwege und die ein Stück Weg mitzugehen. Ja. Können Sie, also nochmal, also mir war jetzt auf den ersten Blick nicht so klar, was Lebenskutschen hier bedeuten könnte. Was meinen Sie da? Meinen Sie dann Begegnungen mit Leuten, die Sie länger begleitet haben? Oder?
Also eine Lebenskutsche ist für mich zum Beispiel eine Tauffamilie, die ihr Kind zur Taufe überlegt anzumelden, die aber zum Vorgespräch kommen. Soll man überhaupt taufen lassen? Was bedeutet das überhaupt? Was heißt das für uns? Was hätte das für Konsequenzen? Dann trifft man sich vielleicht ein zweites Mal, dann entscheiden die sich vielleicht für Taufe oder für einen Segnungsgottesdienst. Und dann ist diese Begleitung auch wieder ein Stück abgeschlossen, bis die sich halt wieder melden. Diese Lebenskutsche war Bezug auf meinen Abschiedsbibelartikel, als der Philippus in die Kutsche dieses königlichen Beamten einsteigt, der da den Propheten Jesaja liest und plötzlich Philippus fragt, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er sagt, wie sollte ich denn, wenn mich keiner aufklärt darüber. Und dann reden die über diese Bibelstelle und dann fragt dieser Kämmerer, der Kandarke, was hindert denn, dass ich jetzt getauft werde? Und die Lebenskutsche endet halt mit dieser Taufe des Einzelnen. Oder ich habe ganz viele Begegnungen gehabt. Ich habe als junger Pfarrer in München im Landkreis Starnberg sehr viel in der HIV-Seelsorge mitgemacht, Familien zu begegnen und zu begleiten, bis die wieder stehen können, bis dieser Schicksalsschlag, diese Krankheit ein Stück bearbeitet ist. Und das so zu tun, dass es denen nicht schwerer wird mit Auflagen und sonst was, sondern da ein Stück mitzunehmen, ein Stück Hoffnung reinzubringen und, und. Also solche Lebenskutschen, die kenne ich als Jugendpfarrer. Ich hatte einen jungen Kerl, der große Schwierigkeiten mit seinen Eltern hatte. Die haben ihn einfach nicht wahrgenommen. Und dann hat er sich gestylt zum Fürchten. Also mit alles, was damals so möglich war, von Sicherheitsnadeln durch die Ohren bis. Und ich habe den irgendwann halt gefragt, sag mal, muss das sein oder warum machst du das? Ja, seit ich so aussehe, schimpfen sie wenigstens über mich. Und hatte den auch in der Berufsschule und habe denen vor Weihnachten eine bestimmte Geschichte vorgelesen. Und ich war dann schon in der nächsten Gemeinde, 3 Tage vor Heiligabend, taucht der auf, sagt, du hast uns damals im Unterricht in der Stunde vor Weihnachten die und die Geschichte vorgelesen. Weißt, Weihnachten feiern der Familie ist völlig uncool. Wir treffen uns in der Clique, aber die Geschichte damals fand ich so gut, die würde ich brauchen, das würde ich dort gern vorlesen. Also diese Lebenskutschen sind für mich, ich bin für die Leute da, wenn sie mich zum Einsteigen einladen, aber die sind mir auch nicht auf ewige Zeiten verpflichtet. Und deswegen darf man auch wieder aussteigen.
Das möchten wir euch Hörer jetzt auch fragen, ob ihr vielleicht schon mal so eine Lebenskutsche betreten oder seid aus solcher wieder einer ausgestiegen. Zum Beispiel, wenn ihr mit Freunden oder einem Freund geholfen habt oder Bekannten oder jemanden getroffen habt, mit dem ihr zum Beispiel in Urlaub verbracht habt und ihr euch danach wieder aus den Augen verloren habt. Sowas würde uns interessieren. Wenn ihr auch solche Geschichten habt, könnt ihr uns dann gerne schreiben. Dann kommt noch kurz der Werbeblock. Es ist seit 2 Stunden die Homepage aktualisiert von pfarrei-pfaffenhofen.de/podcast. Das heißt, ihr könnt jetzt alle aktuellen Folgen immer auf dieser Seite finden. Da ist dann Spotify verlinkt und podcast.de. Und wir haben auch jetzt einen eigenen Instagram-Kanal, der heißt auch echtgold mit T. Da werdet ihr immer up-to-date gehalten, könnt ihr dem gerne folgen. Da schreiben wir dann auch rein, wenn das nächste Thema feststeht. Die Episode wird dann wahrscheinlich in 2 Wochen kommen.
Gut, dann habe ich jetzt auch gerade mal auf die Zeit geschaut. Wir sind perfekt im Timing. Wir hatten ja angepeilt, so 30 bis 45 Minuten jede Podcast-Folge zu machen. Und wir sind jetzt gerade bei 41 Minuten. Also perfekt im Timing.
Als wären wir schon Vollprofis in der zweiten Folge. Ja,
gut. Genau.
Gratuliere.
Dankeschön.
Also Lebenskutsche war zum Beispiel, ich hatte ein Pfarrhaus mit 300 Quadratmetern Wohnfläche.
Oh, und eine Villa.
Eine Villa am Stadtrand von Gauting in einem kleinen Dorf. Das war super gebaut und ich bin da allein eingezogen. Und als ich von dort wegging, war da eine WG drin mit 6 oder 7 Leuten. Ja. Die haben sich aber alle zufällig gefunden. Der eine kam und hat eine Wohnung gesucht als Malerlehrling und der nächste ist der Tillmann Schöberl, der hat beim Bayerischen Rundfunk als Moderator arbeitet, der hat Jahre da gewohnt mit seinem Bruder und mit einer Verwandten, die Kirchenmusikerin war. Und das Haus war immer belebt, es war immer jemand da, obwohl ich selten da war. Und das war traumhaft vom Umgang her.
Klingt gut. Gut, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Warte, das ist die Echtgoldfrage schon.
Das war die Echtgoldfrage, ja. Gut, also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.